ganz viele Menschen mit ADHS sehr viel gehört haben, was sie alles nicht können und was sie falsch machen und wie sie, ne, was weiß ich, du bist zu spät, du bist faul, du bist unorganisiert, du bist und so weiter. Also ganz viele negative innere Anteile und Glaubenssätze. Und gleichzeitig ist es natürlich auch richtig, dass man sich in Gesellschaft oder in Beziehungen auch irgendwie anpassen muss und miteinander Alternativen finden muss und vielleicht auch jemand anders mal sagen darf, so hey, das fühlt sich nicht gut an, wenn du zu spät bist oder so, ne? Oder ich bin ordentlich und deine Unordnung nervt mich. Und dann ist es natürlich auch nicht damit getan, einfach immer zu sagen, ja, sorry, kann ich nicht anders.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Ich spreche heute über das Thema Neurodiversität und insbesondere ADHS im Job und ich habe einen ganz tollen Gast dafür eingeladen. ADHS verbindet man ja sehr oft mit Kindern und Jugendlichen und ist aber auch für sehr viele Erwachsene tägliche Realität. Und es gibt im Erwachsenenalter ganz bestimmte Anzeichen. Es gibt auch ein paar Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die auftreten können. Und unser Gast heute wird uns genau darüber aufklären und uns auch zeigen, wie man zum Beispiel einen Weg zu einer fundierten Diagnostik findet, weil sehr viele Menschen mit einer ADHS im Erwachsenenalter haben diese Diagnose nie als Kinder oder Jugendliche bekommen, leiden heute aber trotzdem darunter. Und außerdem, was mir sehr wichtig ist zu sagen, haben Menschen mit ADHS oft ganz besondere Stärken, die sie, wenn man sie gut erkennt und ein gutes Umfeld dafür findet, im Job wirklich sehr gut einsetzen können. Und was aber auch passiert manchmal, dass bestimmte Probleme, die Menschen mit ADHS haben, gerade in bestimmten Berufen manchmal nochmal besonders deutlich werden. Und da gibt uns unser Gast heute auch sehr viele tolle Insights und richtig gute Beispiele. Also woran man ADHS erkennt, wie man einen Umgang mit ADHS im Job finden kann und auch wie man als Team Menschen mit ADHS gut unterstützen kann, das verrät uns unser Gast. Ich stelle sie euch mal vor. Katrin Terwiel ist diplomierte Wirtschaftspsychologin und psychologische Psychotherapeutin. Katrin hatte bis 2018 eine Privatpraxis für Psychotherapie, ist dann aber in die Wirtschaft gegangen und HR-Abteilungsleitung geworden, wo sie 3 Teams verantwortet hatte, nämlich das BGM, die Antidiskriminierung und die Vereinbarkeit und Family Friendliness. 2021 ist sie nach Köln gezogen und wurde dann bei der Deutschen Telekom Vice President Diversity, Equity and Inclusion und leitete in dieser Rolle global das Diversity Management des gesamten Konzerns. Damit ist sie, soweit mir und uns bekannt, die einzige approbierte Psychotherapeutin, die man als Executive in einem Großkonzern gearbeitet hat. Und das ist etwas sehr Besonderes. Und heute vereint Katrin diese seltene Kombination, weil sie seit Frühjahr wieder selbstständig ist als Coach, Consultant, Trainerin und Speakerin. Ihren Fokus hat sie auf Diversity-Strategie, mentale Gesundheit bei Führungskräften und Neurodivergenz gelegt. Und was Letzteres ist, insbesondere im Bereich ADHS, darüber sprechen wir heute. Außerdem ist Katrin über diese Themen Content Creator. Zum einen postet sie auf LinkedIn sehr regelmäßig und zum anderen hat sie auch ihren eigenen Podcast Deep Shit Talks, den sie zusammen mit Tina Steckling hostet. Da war ich auch schon mal zu Gast. Also hört da auch gerne nochmal rein. Herzlich willkommen, Katrin. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Hi, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt zurück zu Besuch sein darf.
Genau, es ist ganz schön, dich als Gästin hier zu haben. Wir sprechen ja heute über das Thema Neurodiversität und insbesondere ADHS. Und ich würde ganz gerne erstmal eine kurze Begriffsklärung machen, weil ich glaube, es gibt manche Menschen, die kommen aus der Bubble und wissen genau, was damit gemeint ist und andere Hörerinnen und Hörer, die das nicht ganz so ganz genau wissen. Deswegen hol uns doch bitte einmal ab, was ist Neurodiversität, was ist Neurodivergenz und was versteht man unter neurotypisch, weil diese Begriffe werden ja unterschiedlich benutzt. Was bedeutet das?
Genau, also Neurodiversität ist erstmal die Vielfalt der Gehirne. Das ist noch gar nicht jemand Bestimmtes, sondern das heißt einfach, wir sind sehr unterschiedlich, wie unsere Gehirne strukturiert sind und Genau, es bezieht sich vor allem auf die Exekutivfunktion oder die Art, wie wir denken. Die Exekutivfunktion ist sowas wie Aufmerksamkeitssteuerung, Problemlösung, Priorisierung und so weiter, Handlungssteuerung. Und dass Gehirne da eben unterschiedlich sind. Und Neurodivergenz heißt sozusagen eine Abweichung vom Typischen. Neurotypisch wäre so, ich sag mal, das Durchschnittsgehirn, wobei es das natürlich überhaupt nicht gibt. Also jedes Gehirn ist unterschiedlich, aber es gibt eben so eine typische Art, wie die Steuerungsfunktion im Gehirn so läuft, die Aufmerksamkeit so läuft, also zumindest eine Mehrheitsart, sagen wir mal. Und wenn man davon abweicht, dann wird es als Neurodivergenz bezeichnet. Und das ist im Prinzip ein Feld, was, wenn man über alle Themen zusammenschaut, so 20% der Menschen betrifft, da rein zählt sowas wie Hochbegabung, ADHS, Autismus-Spektrum, Dyslexie, Dyskalkulie, also Leserechtschreibschwäche, ne, oder Schwierigkeiten mit Zahlen umzugehen. Je nachdem, wen man jetzt fragen würde nach der Definition, würde vielleicht auch noch sowas wie emotional instabile Persönlichkeitsstörungen reinspielen oder bipolare Störungen. Aber also diese Themen vereint sozusagen eine unterschiedliche Reizwahrnehmung, eine unterschiedliche Steuerung im Gehirn, die so ein bisschen von dem Typischen abweicht. Also long story short, neurotypisch wäre so, ich sag mal, das Mehrheitsgehirn, neurodivergent ist das davon abweichende Gehirn und Neurodiversität ist einmal sozusagen alle gemeinsam in einen Topf geworfen.
Ja, okay, das macht es auf jeden Fall schon mal deutlich klarer. Du hast gerade gesagt, 20% der Menschen fallen in diesen Topf Neurodivergenz. Das ist ja extrem viel, das hätte ich gar nicht gedacht. Wie ist denn das jetzt speziell bei ADHS? Wie häufig kommt denn das vor in der Bevölkerung? Mhm. Also jetzt insbesondere für Erwachsene, wir sprechen immer über Erwachsene.
Genau, ja, das ist, man hat lange gesagt, dass das 5% der Kinder betrifft und 2,5% der Erwachsenen, dass sich das sozusagen auswächst. Bei der Hälfte davon ist man früher ausgegangen. Das ist aber was, was man heute eigentlich mehr und mehr auch revidiert und feststellt, also eigentlich sogar feststellt, dass vielleicht einige Kinder überhaupt nicht entdeckt wurden, gerade auch die weiblichen Kinder nicht entdeckt wurden und jetzt eben Erwachsene diagnostiziert werden, die früher noch gar keine Diagnose haben. Also ich würde heute sagen, dass man nicht von Auswachsen sprechen kann, sondern dass eben die Symptome bei manchen Menschen so ein bisschen weniger ins Gewicht fallen und im Erwachsenenalter. Und es gibt aber auch andere, da fallen sie mehr ins Gewicht. Und ich denke, das hat damit zu tun, welches Leben man vielleicht auch führt, welchen Beruf man ergreift und ob das dann leichter oder schwerer ist, ne? Zum Beispiel, wenn man dann eigene Kinder bekommt, kann das sein, dass so eine Symptomatik plötzlich mehr ins Gewicht fällt. Mhm. Also so 5% der Menschen, und ich würde jetzt mal sagen, keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, weil sich da gerade so viel verändert, ne? Und Erwachsene nachdiagnostiziert werden. Glaube ich, dass wir da landen werden, dass es da keinen großen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen.
Ich hatte auch vor unserem Gespräch gerade 3 Minuten ganz hyperschnellen Blick in die Wissenschaft geworfen, weil ich mich so gefragt hatte, es wird ja oft gesagt, ADHS ist total überdiagnostiziert, eine totale Modediagnose. Und tatsächlich scheint es zumindest jetzt aus meinem ersten Blick so zu sein, als ob es nicht überdiagnostiziert wird oder plötzlich alle möglichen Menschen plötzlich eine ADHS haben, sondern dass es zuvor halt unterdiagnostiziert war, so wie du es gerade gesagt hast, und diese Fälle erst jetzt mehr und mehr deutlich werden und wir deswegen das Gefühl haben, als sei es eine Modediagnose, aber eigentlich existiert das schon ganz lange. Es wurde einfach früher nur nicht als Kind beim Namen genannt, so könnte man sagen. Jetzt hast du gerade ja schon so die Symptomatik angesprochen. Ich würde ganz gerne mal fragen, was ist denn das eigentlich, woran man ADHS typischerweise erkennen kann?
Ja, also ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und das Problem ist eigentlich schon der Name, weil der nicht ganz passend und nicht ganz zielführend ist. Das klingt ja so, als könne man sich einfach nicht konzentrieren. Und so wie, und so war auch früher lange das klinische Bild, und das war der Grund, warum viele auch nicht diagnostiziert wurden, glaube ich, dass man so ein Zappel-Philipp-Bild hat, ne? Jemand, der ganz viel motorisch sich bewegt und sich überhaupt nicht konzentrieren kann. Wenn man es genauer beschreibt, ist es aber eher so, dass die Aufmerksamkeitssteuerung ein Thema ist. Also kann ich auch gleich nochmal mehr sagen, was das heißt. Aber man kann sich durchaus sehr gut konzentrieren, teilweise besser als andere in einem Hyperfokus, aber eben nicht ganz so gut entscheiden, worauf. Es ist sozusagen, die Aufmerksamkeit springt eher auf Neues, Spannendes, Aufregendes, irgendwas, was eben Dopamin erzeugt und lässt sich schwerer lenken auf Langweiliges, auf Routineaufgaben und so weiter. Dann gibt es eben als weiteres Kriterium die Impulsivität. Also das kann sich äußern in dem Thema, wie gehe ich mit Finanzen um, aber vielleicht auch, wie gehe ich mit Essen um, wie gehe ich mit Suchtmitteln um, wie gehe ich mit Entscheidungen um. Und es hat positive wie negative Seiten, ne? Spontanität, Mut, Dinge anfassen, die vielleicht sonst noch niemand angefasst hat und sich trauen und so. Aber der Nachteil kann eben auch sein, dass man sich verzettelt oder eben finanzielle Probleme bekommt. Und das dritte Thema ist die Hyperaktivität. Die muss nicht zwingend dabei sein. Deswegen ist das H auch oft in Klammern, wenn man es schreibt. Und die Hyperaktivität kann so eine motorische Hyperaktivität sein. Das kann aber auch sowas sein wie viel Knibbeln an der Haut oder an den Fingernägeln oder auch eine nach innen gerichtete Unruhe, ne, dass man sich immer so getrieben fühlt, ständig Hummeln im Hintern hat, neue Projekte startet. Also es muss nicht das hibbelige Knie sein. Es kann, aber es muss nicht. Und sowieso ist dieser Part mit der Motorik nicht das Kriterium, was es braucht, sondern das kann man haben, aber die Impulsivität muss vorhanden sein und das Thema mit der Konzentrationssteuerung muss gegeben sein, sonst kann man die Diagnose nicht bekommen. Und es muss eben auch nachweisbar sein, dass man das in der Kindheit auch schon hatte. Wobei das eben gar nicht so leicht ist, oft in der Rückschau und auch da Geschlechtsunterschiede zu bemerken sind und Zusammenhänge auch mit der Intelligenz. Aber genau, die Idee ist, ne, man hat Impulsivität, Aufmerksamkeitssteuerungsthemen, eventuell noch die Motorik dazu, die Hyperaktivität und das nicht erst seit gestern sozusagen, ne, nicht erst wegen Stress.
Ja, ja. Ich springe da mal direkt rein. Geschlechtsunterschiede. Ja. Gibt es denn da spezifische symptomatische Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, also man, das ist ja oft in der Medizin so, dass Beschreibungen von Symptomen, sagen wir mal, immer nur auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zugeschnitten sind. Sehr oft männlich, sehr oft weiß. Und das ist in dem Fall eben sehr oft, ne, hetero und so weiter. Und das ist in dem Fall auch so, dass man feststellt, dass Mädchen in der Schule, wenn man heute also ADHS diagnostiziert bei Frauen und die fragt, wie warst du in der Schule, dass die zum Beispiel eher so träumerisch sein können, also eher angepasst, so, ne, eher die Unruhe nach innen, wie gesagt, durch sowas wie vielleicht an irgendwas rumknibbeln oder rumkritzeln, aber ein angepassteres Sozialverhalten sozusagen zeigen und offensichtlich das nicht so nach außen agieren. Das ist insofern interessant, als das bei anderen psychischen Erkrankungen ja auch so ist, ne, dass Männer zum Beispiel ja eher Gewalt oder so zum Beispiel auch nach außen zeigen, während Frauen häufiger, ne, dann vielleicht das selbstverletzende Verhalten haben und solche Dinge. Also das sind so Geschlechterunterschiede, wo sich Symptomatik, denke ich, ganz viel auch mit gesellschaftlichen Normen mischt, ne? Und dann das Ausagieren von einer Unruhe sich anders zeigt zum Beispiel.
Ich würde gerne noch mal kurz ein paar Mythen unter die Lupe nehmen. Vor allen Dingen, wo wir gerade über Symptome gesprochen haben. Woher kann ich denn erkennen, dass es jetzt nicht einfach nur Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten sind versus es könnte wirklich eine ADHS sein. Also gerade wenn ich das vermute und ich als Kind vielleicht nie diese Diagnose bekommen habe, aber als Erwachsener irgendwie denke, boah, ich finde mich in so vielen von diesen Dingen wieder, die du gerade sagst. Woher weiß ich, dass das nicht nur Konzentrationsprobleme sind?
Also ich meine, im Zweifel muss man dann sich eine wirklich auch Fachexpertise für eine Diagnostik suchen, wenn man sich nicht sicher ist, ne? Also ich glaube, viele haben da am Ende ein Gefühl für, weil das Entscheidende ist am Ende der Leidensdruck und vielleicht auch die Frage, wie lange kenne ich das schon? Also wenn man sich denkt, die letzten 2 Jahre ging es mir so, ne? Oder seitdem ich Kinder habe, geht es mir so, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass es keine ADHS ist. Nichtsdestotrotz, also ist es so, dass für viele zum Beispiel das Thema Kinderkriegen eine Symptomatik auch deutlich verschlechtert, ne? Wenn man sich vorstellt, man hat vielleicht so mit so Desorganisation zu tun. Also dass man es nicht so leicht findet zu strukturieren und zu planen und hat plötzlich für ein anderes Lebewesen den Tag zu strukturieren, dann kann das sein, dass plötzlich die Symptome noch mal mehr auffallen, ne? Einfach mehr ins Gewicht fallen. Aber wenn ich jetzt von Symptomen höre und denke, das habe ich und das habe ich aber erst seit dem letzten Jahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wirklich in Stressauswirkungen ist oder vielleicht auch eine Depression, die würde könnte ähnliche Themen ja auch auslösen und oder ähnliche Symptome haben. Aber wenn ich das höre und mir denke, boah, krass, ist eigentlich schon mein ganzes Leben lang so, mal mehr, mal weniger, je nach Umgebung, aber so, und ich leide da eigentlich ziemlich drunter, dann ist es vielleicht schon so, ja, dass man zu den 5% gehört. Und also ich habe den Eindruck, dass die Heftigkeit der emotionalen Reaktionen auf den Content und auf dieses Thema auch ein Indiz ist, weil wir schreiben dann teilweise Leute, die unsere Podcast-Folge zu dem Thema gehört haben, ADS im Erwachsenenalter, dass sie nichts ahnen, joggen durch den Park laufen und dann weinend zusammenbrechen, weil sie sich so gehört fühlen und gesehen fühlen. Krass, und ja. Dann oder ne, jemand wirklich schwer suizidal war und in Behandlung und mehrfach auch im Krankenhaus und dann sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich plötzlich so verstanden gefühlt hat und in der Tat auch die Medikation umgestellt wurde und plötzlich die Depressivität weg ist. Also es ist schon immens, und ich glaube, die Menschen, die sich da so ein bisschen lustig machen, sagen, ja, kennt das nicht jeder, ein bisschen unterschätzen total, wie groß der Leidensdruck ist und wie, was das emotional auch bedeuten kann. Also gerade so das Thema Schamgefühle, Schuldgefühle, ne, auch so im stillen Kämmerlein von, also Menschen mit ADS, glaube ich, sind am angestrengendsten von sich selber. Also das, die sagen dann so, boah, schlimm, am schlimmsten hier, wenn ich meine Tasche packe oder meinen Haushalt machen muss oder so, ne? Also furchtbar. Also, da geht es nicht um Mode. Das größte Thema ist oft mit sich selber. Also nicht im Sinne von Modediagnose. Das klingt dann immer so, als wäre einem am wichtigsten, was die anderen sagen. Aber ich habe den Eindruck, das Heftigste ist eigentlich das Innenleben.
Ja, dass man selber so sehr darunter leidet. Ja. Auch direkt ein kleiner Mythos angeschlossen. ADHS ist eine Ausrede für schlechtes Verhalten. Was hältst du davon?
Das sehe ich so ein bisschen differenziert. Also ich glaube, bei allen psychischen Diagnosen und psychischen Erkrankungen gibt es zwei Wege, die einzuschlagen sind. Und ich glaube, die muss man gleichzeitig gehen, nämlich die der Selbstakzeptanz und dass man sein eigenes Leben und die eigene Biografie nochmal so ein bisschen sortiert und sagt, boah, krass, ich konnte ja wirklich nicht einfach es anders machen, und anderen geht es ganz ähnlich wie mir. Also viele, also so das Thema Selbstmitgefühl, ne, nochmal zu stärken, weil ganz viele Menschen mit ADHS sehr viel gehört haben, was sie alles nicht können und was sie falsch machen und wie sie, ne, was weiß ich, du bist zu spät, du bist faul, du bist unorganisiert, du bist und so weiter. Also ganz viele negative innere Anteile und Glaubenssätze. Und gleichzeitig ist es natürlich auch richtig, dass man sich in Gesellschaft oder in Beziehungen auch irgendwie anpassen muss und miteinander Alternativen finden muss und vielleicht auch jemand anders mal sagen darf, so, hey, das fühlt sich nicht gut an, wenn du zu spät bist oder so, ne? Oder ich bin ordentlich und deine Unordnung nervt mich. Und dann ist es natürlich auch nicht damit getan, einfach immer zu sagen, ja, sorry, kann ich nicht anders.
Das ist mein ADHS, genau.
Ist mein ADHS. Also ich denke, es muss irgendwo da einen Zwischenmittelweg geben, ne? Jemand in der Depression wird auch nicht aus der Depression rausfinden, wenn man immer sagt, kann ich nicht, weil Depression. Und gleichzeitig ist natürlich mega wichtig, Verständnis zu haben, auch von der anderen Seite, weil es ist ja kein Willens, also eine Sache, die man einfach mit Willen und Erkenntnis mal ebenso verändern kann. Ne? Und dann ist ADHS auch noch was nicht weggeht. Also Medikamente helfen nachweislich sehr gut, aber es gibt jetzt keine Übung, die das plötzlich anders macht im Gehirn.
Ja, und das ist auch nochmal wichtig, auch im Vergleich zu anderen Erkrankungen, dass wir da ja wirklich mit einer chronischen Veränderung quasi zu tun haben oder zumindest mit einem chronischen Leiden, ne? Und es mehr darum geht, den guten Umgang damit zu finden, sodass man seinen Alltag oder den Alltag von sich und den Menschen um sich herum gut bewältigen kann. Ja. Du hast gerade schon ganz kurz gesagt, ne, es ist natürlich ganz wichtig, da eine fundierte Diagnostik zu machen. Und ich weiß aus dem Nähkästchen, dass du sowas ja auch machst. Das finde ich wahnsinnig wichtig, weil es nämlich nicht so viele Menschen gibt, die tatsächlich eine fundierte ADHS-Diagnostik machen. Und ich finde, da bist du echt eine ganz wichtige Vorreiterin, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele PsychotherapeutInnen sich da auch gar nicht rantrauen, auch mangels wirklich tiefer Expertise, die du definitiv mitbringst. Mal so aus deiner Erfahrung heraus, wie viele Menschen, jetzt nur Pi mal Daumen, von denen, die zu dir kommen, haben am Ende auch wirklich eine ADHS-Diagnose?
Also noch möchte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich den Prozess relativ frisch gestartet habe. Deswegen jetzt deswegen halte ich da meine eigene Stichprobe noch für zu klein. Aber also eher der Großteil hat dann auch eine ADHS-Diagnostik, ja. Weil das, also ich glaube nochmal, das zeigt dieses Thema Leidensdruck. Es gibt die einen, die hören von diesem Trend ADHS und denken sich, haben wir das nicht alle ab und zu mal? Naja, so. Und dann gibt's die anderen, die sind davon so bewegt, dass die sich auf die Suche machen, bereit sind, selber Geld in die Hand zu nehmen, weil es, ne, irgendwie, also weil ich zum Beispiel hab ja auch keinen Kassensitz, ich kann das nicht einfach mit der gesetzlichen Kasse abrechnen, also bereit sind, selber zu zahlen, und sich auf Wartelisten zu setzen, sich dahinter zu klemmen und eine Diagnose wollen. Also am Ende ist es eine Diagnose einer psychischen Erkrankung. Und wer möchte das? Das möchte man nur, wenn man total bewegt ist von dem Thema und irgendwie sich in der ganzen Identität plötzlich ganz anders gesehen fühlt, ne? Und Menschen, auf die das zutrifft, da ist die Wahrscheinlichkeit dann hoch, dass es auch tatsächlich zu einer Diagnose kommt. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man dann manchmal bei anderen Themen landet, ne? So, also wirklich jahrelanger Stress, Depressivität. Oder dass in der Diagnostik noch zusätzliche Themen kommen. Das kann ja auch sein, dass man sagt, ah, vielleicht gibt's noch eine Hochbegabung, vielleicht gibt's noch ein Autismus-Spektrum oder so, ne? Das kann natürlich auch vorkommen. Ja, aber dass jetzt jemand kommt und hat so gar nichts mit Autismus am Hut, ADHS am Hut, ist dann eher selten, ne? Dann würde man sich, glaube ich, nicht auf den Weg machen.
Ja, ja. Ich würde an der Stelle gerne noch eine Sache einwerfen, weil ich mich gerade selber beobachtet habe, dass ich ja jetzt von Erkrankungen gesprochen habe und wir ja eigentlich, wenn wir über Neurodivergenz sprechen, eigentlich einen wertfreieren Begriff dafür haben wollen, um eben nicht von Erkrankungen zu sprechen. Allerdings ist natürlich unser Gesundheitssystem leider so ausgelegt, dass es einfach eine sehr, ja, dichotome Schwarz-Weiß-Sicht hat von gesund versus krank und natürlich leider ADHS oder eben auch so Sachen wie aus dem Autismus-Spektrum tatsächlich noch als Erkrankung gelten und als solche deklariert werden. Deswegen ist mir das nur wichtig, das so von der Begrifflichkeit hier nochmal zu sagen, ne, dass wir jetzt gerade wir zwei untereinander von Erkrankungen sprechen, aber natürlich dieser Deckbegriff von oder Mantelbegriff, so will ich sagen, von Neurodivergenz ist eigentlich gerne ein bisschen wertfreier titulieren möchte. Oder?
Ja, total. Aber mir geht es auch so, da kommt dann die Psychotherapeutin in mir durch. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, wenn wir beide sprechen, das ist ja nun mal die Diagnose. ADHS ist eben in der International Classification of Disorders angesiedelt. Ne? Also das sind am Ende dann Störungen oder Erkrankungen. Und nur wenn man so eine Diagnose hat, wird die weitere medizinische Behandlung übernommen, wird die Medikation übernommen und so weiter. Das heißt, es hat ja auch in unserem System, so wie es ist, was Gutes, dann eine solche Diagnose zu haben, weil man dann Anspruch auf Heilbehandlung hat am Ende. Und wenn man das nicht hat, dann ist es alles, was man macht, Coaching oder Selbstoptimierung oder freiwillig. Ne? Und dann kriegt man da eben auch keine Unterstützung für. Also das braucht dieses, also Diagnose heißt am Ende ja nur, da ist ein Leidensdruck, da ist eine Einschränkung der Lebensführung und die Bedarf oder da hat man Anspruch auf Hilfe, so wie jemand Hilfe haben darf, wenn, weiß ich nicht, bei einem Diabetes oder einem kaputten Knie oder so, einem Beinbruch oder so, bekommt man ja auch Hilfe und das ist jetzt nicht per se alles irgendwie furchtbar oder von jemandem die Schuld oder aber so und deswegen finde ich das auch nicht ganz so schlimm, wenn das dann halt Erkrankung heißt, okay. Das ist halt so, so wie man vielleicht auch eine Brille bekommt, dann hat man auch eine Diagnose und eine Erkrankung, aber würde das jetzt ja auch nicht so furchtbar verfolgen.
Das ist eine richtig schöne Metapher, das merke ich mir mal. Danke. Ich würde gerne mal einen kleinen Schwenk machen in den Arbeitskontext. Und zwar, was sind denn so besondere Stärken von Menschen mit ADHS und wo findet man die denn typischerweise?
Ja, ich glaube, dass die in der Tat in vielen Berufen zu finden sind, manchmal sogar in sehr strukturierten Berufen. Es gibt auch Menschen mit ADHS, die, weil so viel inneres Chaos herrscht, sie quasi zwangsläufig lernen mussten oder gelernt haben, wenn ich mich krass strukturiere, so richtig, ohne Ausnahme, dann funktioniert es einigermaßen. Und das heißt, es gibt manchmal auch Menschen mit
Überkompensation.
Genau, eine Überkompensation. Also es gibt manchmal auch die Menschen, die in Diagnostik kommen und das sind dann die mit den Listen, also die scheinbar gar keine Symptome haben, aber wenn man fragt, wie sie es regeln, quasi
genauer
total
hinguckt,
eigentlich viel mehr Aufwand betreiben als andere, um strukturiert zu sein. Aber typische Menschen mit, also, oder typischer ADHS-Verlauf wäre eher in, ich sag mal, kreativen Berufen zu landen, oder in Berufen mit so ein bisschen mehr Freiheitsgraden, mit so ein bisschen mehr Abwechslung. Oder auch Psychotherapie zum Beispiel, weil Berufe, die es einem leicht machen, die Aufmerksamkeit zu steuern. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, früher in der Psychotherapiepraxis, die ich ja auch hatte, ne, Handys werden zur Seite gelegt, es gibt eine Person, die sitzt einem gegenüber, ansonsten gibt es keinerlei Ablenkung, nichts blinkt, nichts
stimmt,
nichts ploppt hoch. Versus gehe in die Wirtschaft und plötzlich zwei Bildschirme, zwei Handys und so weiter.
1000 E-Mails.
Genau, vorher natürlich viel leichter das Thema Konzentrationssteuerung. Ne? Also das kann also auch natürlich den Beruf beeinflussen. Vielleicht weiß man noch gar nicht, dass man überhaupt ADHS hat, aber wird ja merken, in manchen Berufen bin ich erfolgreicher und bekomme weniger kritisches Feedback und in anderen vielleicht mehr kritisches Feedback, das beeinflusst es dann. Aber typischerweise Berufe, in denen man Muster erkennen muss, also vielleicht auch so ein Out-of-the-Box-Thinking, Innovation, Kreativität, gleichzeitig auch oft so das Thema Krisen, Krisenmanagement. Viele Menschen mit ADHS sagen, dass sie sehr gute KrisenmanagerInnen sind, weil quasi das Gehirn sowieso ja schon 1000 offene Tabs hat den ganzen Tag. Also es ist quasi, wenn man so will, eigentlich ist schon Krise, wenn man seinen eigenen Haushalt führt. Und man ist es so gewohnt, ne? Und wenn dann auf der Arbeit plötzlich wirklich 1000 offene Tabs sind und ganz viele Dinge gleich akut sind und alle sozusagen brennen, dann sind Menschen mit ADHS so ein bisschen, ja, so mein Home-Turf, das ja, genau. Sozusagen kenne ich ja. Ja, das bin ich geübt. Also viele sagen, dann werden sie viel ruhiger als ihr Umfeld und können sich viel besser konzentrieren. Auch, weil der Dopaminspiegel dann einfach hoch ist, ne? Man irgendwie auf einem anderen Level schwimmt sozusagen, ganz gut angefüttert ist und dann gut loslegen kann, wo es anderen zu viel ist.
Ja.
Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass das ADHS-Gehirn eigentlich auf einer, wie soll man sagen, also so eine Ebene zu tief schwingt. Also wenn andere einfach entspannt sind, dass das Gehirn dann schon fast so ein bisschen döst. Und wenn andere gerade konzentriert sind, ne, dass es dann vielleicht so ein bisschen eher entspannt ist. Und das heißt, es braucht und sucht sich das, was es weckt, das Spannende, das Dopamin und so weiter. Ne? Und das Gehirn schwimmt so ein bisschen eine Stufe zu tief. Also auch wenn man an EEGs denkt und an diese typischen Schlafwellen, ne? Irgendwie sie heißen, Delta- und Beta-Wellen und so weiter. Dann bei einer Krise, wenn man dann sich wieder vorstellt, man schwimmt eine Ebene tiefer und ist dadurch ja ruhiger, ist das wieder hilfreich. Ne? Also das Krisenmanagement ist eigentlich leichter für viele Menschen mit ADHS.
Ja.
Und die Stärken sind, glaube ich, wirklich das, was ich eben auch schon betont habe, sehr viel Innovativität und Mut und Dinge auch einfach mal ausprobieren, Dinge angehen auf eine Art, wie sie vielleicht bisher noch nie gemacht wurden. Also das Projekte auf eine Art aufgesetzt werden, wie es in der Konkurrenz gar nicht möglich oder denkbar ist, dass oft auch so Zusammenhänge erkannt werden in Gesprächen, in Strategien. Viele können auch gut Strategien aufsetzen, weil sie sehr visionär denken können, sehr assoziativ, gute Vernetzungen auch herstellen können zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen verschiedenen Menschen auch. Viele können sehr gut, eher extrovertiertes, schnelles Netzwerken, schnell mit Menschen connecten. Genau, das wären so Stärken, die mir gerade ein.
Ja. Auf der anderen Seite, wo sind Menschen mit ADHS wahrscheinlich eher weniger zu finden?
Also außer, wenn man jetzt überkompensiert, dann ist es vielleicht anders, aber ansonsten wären so die sehr bürokratische Jobs, die mit viel Wiederholungen wahrscheinlich nicht die Jobs, oder wo es sehr viel Reglementierung gibt und man sich überhaupt nicht ausprobieren darf, ne? Weil dann viele Menschen mit ADHS haben es nicht so ganz mit so Hierarchien, also reagieren empfindlich auf sehr viel Kontrolle, sehr viel Macht, ne? Und können also lassen sich nicht so gerne reinreden, wie man es denn jetzt zu machen hat. Also wenn das in Jobs besonders wichtig ist, dann kann das sein, also dann ist es für Menschen mit ADHS oft schwierig.
Ja,
außer sie schaffen es irgendwie zu sagen, okay, fein, ist gut, dann strukturiert mich halt jetzt mein Umfeld und dann mache ich da jetzt so mit, dann, ne, ist das für mich auch eine Erleichterung, aber den meisten gelingt das eher nicht.
Es kommt sicherlich auch darauf an, welche Symptome besonders stark ausgeprägt sind. Ne? Ja. Manche haben ja vielleicht irgendwie eher die Hyperaktivität, andere wiederum haben irgendwie eher die Impulsivität oder so. Das kommt halt sehr drauf an. Genau. Ja. Jetzt ist ja in den meisten Arbeitskontexten, würde ich es mal behaupten, das Umfeld doch noch relativ normativ gestaltet. Ne? Es gibt ganz feste Prozesse, es gibt meinetwegen auch sehr feste Hierarchien. Was rätst du denn Menschen mit ADHS, um diesen oft sehr normativ gestalteten Arbeitsalltag gut hinzubekommen?
Ja, also erstmal ja auch die Frage, ob man selber in Therapie ist oder in einem Coaching oder eine gute Community hat, wo man sich austauschen kann. Also ich glaube, es ist wichtig, Tipps zu bekommen von Menschen, die es ähnlich geht, weil man, glaube ich, sehr viele Tipps liest auf LinkedIn oder eben in einem Seminar sitzt, in der Personalentwicklung, die überhaupt nicht funktionieren. Und dann wird es irgendwie immer nur schlechter, weil man denkt, so, fünfmal probiert, bei mir klappt's nicht, irgendwie bin ich ja wohl selber schuld. Also das wäre so mein wichtigster Tipp, eigentlich überlegt, von wem ihr euch Tipps überhaupt anhört, weil das unter Umständen sonst wirklich einfach nur das Gegenteil bringt.
Und du hast doch auch eine Coaching-Gruppe, oder?
Genau. Der Axel Konrad und ich, wir haben eine gerade laufende Coaching-Gruppe und ich glaube, das ist auch also wirklich für einer der Haupteffekte, dass dann Menschen denken, boah, krass, bin überhaupt nicht alleine mit den verschiedenen Themen. Ne? Ich kenne das, das eine mehr, das andere weniger, aber das hat sehr viel Power. Und das kann man ja auch in Unternehmen machen. Es gibt in vielen Unternehmen inzwischen ja auch Neurodivergenz, Communities oder Employee Resource Groups. Das wäre vielleicht noch ein Tipp, nochmal zu gucken, gibt es das vielleicht oder kann ich das gründen? Dann bin ich damit nicht alleine. Dann kann es helfen, natürlich auch sich zu überlegen, innerhalb eines Unternehmens, welche Rollen passen vielleicht besonders gut zu mir oder in welcher Abteilung. Mhm. Vielleicht auch eine Führungskraft, mit der ich gut kann. Also ist am Ende sehr viel auch kontextabhängig. Viele Menschen mit ADHS reagieren extrem auf ihren Kontext spüren da auch so Schwankungen. Dann eine gewisse Flexibilität vielleicht auch einfordern oder verhandeln, was zum Beispiel die Startzeit angeht oder die Arbeitszeiten, weil das natürlich super ist, wenn man den Hyperfokus dann auch nutzen kann, wenn er da ist. Ne? Und wenn ich nicht gezwungen bin, um eine bestimmte Zeit da zu sitzen und im Zweifel die Zeit abzusitzen, obwohl ich mich gerade gar nicht konzentrieren kann, sondern wenn ich das auch ein bisschen nach meiner Konzentrationsfähigkeit auch steuern kann, wann ich arbeite. Es gibt auch eine Korrelation zwischen einer Verschiebung des Schlafrhythmuses, also das Thema Eule und auch Schlafstörungen und Neurodivergenz. Also es gibt häufiger verschobene Rhythmen oder Schlafstörungen bei Menschen mit ADHS. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es häufiger Abweichungen von der Norm gibt. Also wenn man jetzt sagt, die Norm ist der typische Ablauf von, ich weiß nicht, ich bin um 8 in der Schule und um 16 Uhr oder 9 to 5, sagen wir mal 9 to 5 arbeiten oder 8 bis 4 ist der normale Rhythmus, dann findet man eben unter Menschen mit ADHS mehr Menschen, die später eigentlich produktiver werden zum Beispiel. Und also da auf eine gewisse Flexibilität zu achten und gleichzeitig kann auch zu viel Flexibilität kann es manchmal auch schwierig machen, wenn man sich komplett selber steuern muss. Also es kann auch hilfreich sein, zum Beispiel sich zu wünschen, regelmäßige Check-ins zu haben oder so, ne, Arbeitspakete zu schneiden und zu sagen, bis nächsten Freitag schicke ich dir das und das oder eben in Jobs zu gehen, in denen es ganz klare Deadlines auch gibt, weil der Deadline-Druck eben auch hilft, dann die Dinge auch zu machen und vielleicht nicht Jobs zu haben, wo man sich ganz alleine strukturieren muss, um in einem Jahr irgendwas abzuliefern und das irgendwie gut auf das ganze Jahr zu verteilen, ohne dass da jemals nochmal jemand drüber guckt. Das ist ja was man durchaus steuern kann, ne? Oder sich mit Menschen zusammentun, dass man es nicht alleine machen muss, Arbeitsgruppen finden. Gibt auch sehr viele Menschen mit ADHS unter Selbstständigen, kann man sich auch wieder vorstellen, dass Impulsive, die vielen Ideen führen, dann eher mal dazu, dass jemand auch was gründet. Und auch da wäre meine Empfehlung, sich zusammenzutun und tolle virtuelle Coworking-Gruppen und Masterminds und Matching-Plattformen, so dass man vielleicht eben sich auch nicht alleine steuern muss.
Ist schon auch cool, was es inzwischen alles an Angeboten gibt. Also weil ADHS hat man immer so mit Kindern und Jugendlichen assoziiert, aber dass da für Erwachsene jetzt einfach auch immer mehr maßgeschneiderte Angebote entstehen, finde ich echt auch ein schönes Signal. Ich hatte gerade so die ganze Zeit ein Bild im Kopf, nämlich, dass das so ein bisschen ist wie so ein Haus, das so eine Grundstruktur hat, also es hat so einen Grundriss. Und wie du das aber einrichtest, das bleibt denn dir überlassen. Aber das vielleicht so ein bisschen zu wissen, wo das sind so die Wände, das sind so die Leitplanken quasi, dass einem das vielleicht auch hilft, wenn man eine ADHS hat und dann aber selber das frei ausgestalten kann. Ne? So ähnlich wie du es jetzt auch zum Beispiel anhand der Deadlines beschrieben hattest. Ne? Du hast ein Projekt, du kannst selber entscheiden, wie du es ausgestaltest, aber es ist halt an eine Deadline geknüpft. Und du hast eben gerade auch Hyperfokus kurz genannt, nämlich im Zusammenhang mit Flexibilität und dass das auch hilft, natürlich bestimmte Phasen der Konzentration gut zu lenken. Kannst du einmal kurz erklären, was Hyperfokus ist?
Also viele Menschen mit ADHS sagen, also entweder ich schiebe Dinge lange vor mir her oder finde es total schwer anzufangen oder komme überhaupt nicht so richtig in den Knick oder ich bin einmal drin und dann bin ich in so einem Tunnel, dann geht die Post ab und dann kriege ich mehr geschafft als andere Menschen in 3 Wochen irgendwie in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Und dann kann das sogar sein, dass ich vergesse zu trinken und zu essen und es ist sozusagen die totale Konzentrationsmaschine. Ja. Und der Hyperfokus ja springt an bei Dingen, die wieder eben das Thema Dopamin, die spannend sind, die neu sind und so weiter, auch einer gewissen intrinsischen Motivation folgen. Es ist nicht so, dass alle beim gleichen Thema ihren Hyperfokus kriegen, es ist schon auch interessensgeleitet irgendwie.
Ja.
Und der ist nicht ganz so gut zähmbar. Also der ist nicht ganz so gut kontrollierbar. Das ist daran ein bisschen tricky. Man kann jetzt nicht sagen, ich brauche den morgen früh um 10 für das und das Thema.
Der kommt wie schön wäre das?
Richtig gut. So, mache ein Meeting mit meinem Hyperfokus. Sondern der kommt manchmal zu interessanten Tages- und Nachtzeiten oder auch auf ein interessantes Thema. Und deswegen hilft es natürlich, wenn man Arbeit flexibel gestalten kann, wenn man dann auch arbeiten darf und die Stunden irgendwie aufschreiben kann zum Beispiel, ne? Oder auch mal sagen kann, boah, heute ist echt der Wurm drin, heute ist totaler Aufschieberitis-Tag, ich mache morgen nochmal einen neuen Versuch. Und so ein bisschen konditionieren kann man den schon. Es gibt schon, wenn Menschen so ein bisschen Übung haben mit sich und ihrer ADHS, so bestimmte Zähmmittel, sowas wie bestimmte Musik oder Kopfhörer auf. Manche sagen auch, wenn nebenbei eine bestimmte Folge läuft von irgendwas oder ein Cartoon oder so, also ein bestimmter anderer Reiz. Einige brauchen Reizarmheit, andere einen bestimmten anderen Reiz, der nicht zu anstrengend ist. Und wenn man das dann darf auf der Arbeit, ist natürlich auch total hilfreich. Also auch die Frage, kann ich vielleicht mir hier mal sichtbare Kopfhörer anziehen und dann eben auch nicht gestört werden und oder irgendwo ein Zeichen hinsetzen auf meinen Laptop, dass gerade hier ein bisschen Tunnel angesagt ist und mich da vielleicht keiner rausreißt. Oder darf ich nebenbei auf einem zweiten Bildschirm einen Comic laufen lassen? Ist das schlimm, ne? Oder Musik oder ein YouTube-Video, weil ich mir antrainiert habe, dass ich mich damit ganz gut konzentrieren kann. Und das ist eigentlich auch das, was ich so für Arbeitgeber plädieren würde. Ich glaube, es braucht nicht ganz bestimmte Vorkehrungen für Menschen mit ADHS, aber wenn man sich ein bisschen auskennt und ein bisschen selber fortbildet, dann kann man die richtigen Fragen stellen und vielleicht auch sagen, ist es jetzt wirklich so wichtig, dass sich alle auf die gleiche Art und Weise verhalten oder arbeiten oder kann das sich, also können wir es auch vielleicht von der Norm abweichen, wenn das Ergebnis am Ende stimmt, ne? Das sind individuelle Anpassungen.
Es war eine super gute Überleitung, weil ich auch gerne dich fragen wollte, was man denn als Team drumherum tun kann, wenn ich jetzt weiß, es gibt einen Menschen mit ADHS in meinem Team, der das auch offen kommuniziert. Wie kann man diesen Menschen gut unterstützen? Was braucht es da, um gut zusammenzuarbeiten? Du hast jetzt gerade dieses super Beispiel genannt. Okay, zum Beispiel ist das so, ne, anzukündigen, ne, ich bin jetzt gerade einfach hier in einem Fokusmodus, ich gebe irgendein Signal, dass ich jetzt gerade nicht gestört werden möchte, dass man da einfach so Wege findet, wie man Arbeit besser ermöglichen kann. Gibt es noch weitere Tipps, wo du sagst, da können Teams einen richtig gut unterstützen, wenn man ADHS hat?
Also ich finde so stärkenbasiertes Arbeiten super, wenn man als Team so einen Persönlichkeitstest mal zum Beispiel macht und dann insgesamt über Stärken spricht, dann kriegt man auch so ein anderes Vokabular. Da muss man nicht immer sagen, du und deine ADHS oder du und dein Chaos oder so, sondern dann kann man irgendwie reden, dass so du und deine Stärke zur Activation und Innovation und so weiter, ne? Und dann hat jemand anders vielleicht die Stärke zur Logistik und zur Struktur und dann kann man fragen, ob man sich die gegenseitig mal borgen kann oder so, ne? Oder ob man die einander zur Verfügung stellen kann. Also einfach das Vokabular dann auch verändern und vielleicht die Werkzeuge, mit denen man drauf guckt, dann auch, wie verteilt man vielleicht die Aufgaben im Team? Es gibt ja Menschen, die finden das sogar befriedigend, so Routineaufgaben zu machen, weil man am Ende sieht, was ist dann auch weggearbeitet worden, ne? Oder es ist sogar entspannend und da sehr offen drüber zu reden als Team, was gibt dir Energie und was zieht dir Energie und können wir das anders aufteilen? Und dann gibt es sicherlich unliebsame Aufgaben, die keiner machen möchte und dann kann man ja aber auch überlegen, wie, was macht es dir denn leichter? Zum Beispiel können wir eine Challenge draus machen. Irgendwie, was weiß ich, Belege sortieren, sage ich jetzt mal. Und wer schafft mehr Belege in einer Stunde? Oder
ein bisschen Gamification.
Ja, genau, so ein bisschen Gamification. Oder dann können wir es irgendwie zusammen machen. Vielen hilft auch so Body-Doubling, einfach nebeneinander herarbeiten, selbst wenn man unterschiedliche Dinge tut. Aber zu sehen, andere Menschen konzentrieren sich gerade auch, ne? Oder ich mache gerade auch irgendwas, was ich langweilig finde, sollen wir uns da zusammen irgendwie durch.
Und das finde ich voll wichtig, ne? Weil gerade wenn es halt um Stärken geht, natürlich kannst du sagen, ah ja, keine Ahnung, meinetwegen, du weiß nicht, Anna, du kannst halt besonders gut so Routinetätigkeiten machen, heißt aber nicht, dass Anna das immer machen möchte, sondern vielleicht ist es halt auch fair, irgendwann mal zu sagen, ja, wir verteilen das halt im ganzen Team und natürlich müssen dann eben auch Menschen mit einer ADHS auch irgendwann mal Routinetätigkeiten machen. Total. Und dafür dann natürlich auch trotzdem eine Plattform zu schaffen, in der das möglich ist, damit es auch nicht zu viel Schieflage kommt. Ne?
Ja, und dass sich vielleicht zwei Leute zusammentun, die das nicht gerne machen und dann sagen, komm, dann rocken wir das jetzt irgendwie zusammen weg oder so, ne? Und schmeißen uns dabei ein bisschen Musik an oder bestellen eine Pizza oder was auch immer wir machen können, damit es für uns ein bisschen interessanter wird oder spannender wird. Ne? So.
Ja.
Also kann man mit dem Dopamin so ein bisschen spielen oder kann man eine Deadline reinbringen, sowas wie, und am Montag präsentieren wir alle, wie weit wir gekommen sind und so. Ja, oder wir checken täglich ein, vielleicht hilft auch täglich, damit die, wenn bis Montag sonst zu viel zu tun ist und das dann zur Nachtschicht vor dem Montag führt, kann man ja vielleicht auch am Freitag schon einchecken und so.
Ja. Ja, mit dem Dopamin spielen, das fand ich gerade einen schönen Begriff, der das ganz gut trifft, finde ich. Ja. Wenn wir noch weiter rauszoomen, jetzt gerade Richtung ganze Organisation, ganze Unternehmen, worauf können die achten, was können die berücksichtigen, um neurodivergenzfreundliche Arbeitsplätze zu schaffen, um eben nicht nur normative Arbeitsplätze zu haben, sondern wirklich Orte zu haben, die Neurodivergenz wie zum Beispiel ADHS zulassen und auch sogar fördern?
Ja, also ich glaube, Flexibilität ist eigentlich das Stichwort im Sinne von Zeiten, Arbeitszeiten sich anzuschauen, aber auch örtlich. Also es gibt Menschen mit ADHS, die sagen, ich muss mich, wenn ich mich konzentrieren will, echt zurückziehen, weil ich bin so ablenkbar und so, wenn dann ständig jemand vorbeiläuft und mich irgendwie fragt und hier ist so viel los im Büro und dann habe ich ständig FOMO. Also es gibt viele, die sagen, ich kann mich wirklich eigentlich nur im Homeoffice konzentrieren, weil da bin ich geübt, da habe ich meinen Hyperfokus einigermaßen an der Kandare. So, und andere sagen, nee, also zu Hause versacke ich total. Ich bin echt gerne im Büro, weil da fühle ich mich ein bisschen kontrolliert, da guckt mir jemand auf die Finger. Das hilft mir, den Hyperfokus zusammenzuhalten oder zu finden. Und wenn beides möglich ist, dann ist man, würde ich sagen, neurodivergenzfreundlicher, wenn man das auch Menschen zugesteht und vielleicht auch hilft, mit Menschen hilft, das rauszufinden, wie sie eigentlich gut arbeiten können. Das weiß ja vielleicht noch gar nicht jeder über sich. Und wenn Führungskräfte dann darin geschult sind, gute Gespräche zu führen und gute Fragen zu stellen, so zum Thema Arbeitsfähigkeit, welche Arbeitsumgebung würde dich und uns supporten als Team, welche Prozesse brauchen wir? Ich glaube, damit ist am meisten geholfen. Also flexible Prozesse, die das überhaupt ermöglichen und Führungskräfte, die geschult sind, diese Flexibilität auch zu nutzen und gute Ways of Workings für so ein Team dann auch zu finden. Ne? Also ich glaube, die Führungskräfte sind dann der Hebel, weil wenn die überfordert sind und sich denken, jetzt kriegt jetzt jeder eine Extrawurst oder was, kann man jetzt, ne, so kann, dann hilft es ja auch nichts. Also Führungskräfte, Enablement, vielleicht Community-Arbeit, wenn es solche Communities gibt in Firmen, ganz explizit auch nach außen über das Thema kommunizieren. Ich meine, wir haben ja eben gesagt, es geht um bis zu 20% der Menschen. Das ist ja nun wirklich keine kleine Gruppe des Talentmarktes. Und
Wie kann das passieren, die Kommunikation nach außen?
Es gibt Firmen, die tatsächlich ganz explizit neurodivergente friendly Hiring machen. Zum Beispiel IKEA cool. hat sich da auf den Weg gemacht und hat so einen Bot entwickelt und sehr viel klarer den ganzen Prozess beschrieben und den Prozess verändert, auf Feedback von Menschen mit Autismus zum Beispiel. Oder die SAP hat ein Autism-Hiring-Programm, wo man sich bewerben kann und nicht auf einen spezifischen Job, sondern sagen kann, was ist mein klassisches Hyperfokus-Thema, was ist meine Inselinteresse sozusagen, was ist mein Nerdtum, und dann wird geguckt, ob dafür eine Stelle geschaffen werden kann. Oder die Magenta Telekom, das ist der österreichische Zweig von der Deutschen Telekom, die haben zum Beispiel so einen Personaldienstleister, der Menschen mit Autismus einstellt und dann erstmal ausleiht an Firmen, sodass sie noch ihre Führungskraft behalten, noch ihren Arbeitsplatz behalten und erstmal so reinschnuppern können. Und dadurch wird der Wechsel und der Wandel erleichtert. Und das ist natürlich auch für die einstellende Führungskraft super, weil sie das ausprobieren kann, mit jemandem mit Autismus zu arbeiten. Und dann kann sich beide nach einem halben Jahr oder so in die Augen schauen und sagen, das wollen wir weiterführen. Also es ist wie so ein Einstiegserleichterungsprozess.
Mhm. Ja. Das sind richtig gute Methoden, an die habe ich alle noch überhaupt nicht gedacht. Also auch schön, dass einfach Unternehmen da zu kreativen Lösungen kommen, weil es ist auf jeden Fall möglich. Das sieht man daran. Das finde ich auch eine wichtige Botschaft. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar ist mir in der Vorbereitung für diesen Podcast neulich ein toller Post deiner Kollegin Tina Steckling über den Weg gelaufen, in dem es um die Kommunikation mit Menschen mit ADHS ging. Und deswegen nochmal meine Frage an dich: Was muss man denn bei Menschen mit ADHS in der Kommunikation berücksichtigen? Weil ich finde, sie hat da ein paar sehr, sehr gute Insights gegeben.
Ja, also viele Menschen mit ADHS beschreiben die sogenannte Rejection Sensitivity Dysphoria, RSD.
Was ist das?
Das ist quasi so die Angst vor Ablehnung. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, das kennt ja jeder, aber das muss man sich jetzt ungefähr so vorstellen. Wenn man negatives Feedback bekommt oder jemand meldet sich nicht zurück, dann kann das sein, dass dieser Hyperfokus, der eben so schwer zu bändigen ist, dann so richtig anspringt, weil die ganze Woche hat er geschlafen und dann geht's los und plötzlich springt der Hyperfokus auf das negative Feedback und man hat sozusagen das Gefühl, man ist sozusagen als komplette Person abgewertet worden, man wird gar nicht mehr geliebt, die Person wird sich nie wieder melden, das ist jetzt für immer vorbei und so weiter und so fort. Und da startet plötzlich der Tunnel. Und wenn man das weiß, dass es da so ein gewisses Risiko gibt, und auch das Thema Emotionsregulation durch die ganze Impulsivität, ne, und die ganzen offenen Tabs eine Schwierigkeit sein kann, dann kann man so ein bisschen gegensteuern, indem man Feedback vielleicht auch so gibt, dass man sagt, hey du, ich schätze dich als Person und als Mensch total, es geht mir wirklich um diese eine Verhaltensweise, können wir darüber reden, also so ein bisschen mehr Sugarcoating vielleicht, oder sagen wir mal, das Feedback selber darf sehr direkt sein, aber drumherum auch mitzuteilen, ich finde dich nicht komplett blöd, ja, du bist jetzt nicht plötzlich total, dein Hyperfokus muss nicht anspringen, das ist alles in Ordnung, es geht wirklich nur um diesen einen Anteil hier. Das war sozusagen die Quintessenz des Posts, das ein bisschen vorsichtiger ansteuert und eben weiß, das kann sonst sehr ins Negative abrutschen für die Person.
Ja, ich verlinke das auch gerne nochmal in den Show Notes, weil ich den wirklich grandios fand. Und was sie daran, glaube ich, auch nochmal geschrieben hatte, dass es wirklich so klare, kurze, konkrete Äußerungen sehr wichtig sind, ne? Weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne, je nachdem, wo die Person gerade steht, auch mal geringer sein kann und deswegen diese klare Kommunikation halt total hilfreich ist.
Genau, ja, deswegen, Sugarcoating, da wollte ich mich gerade auch korrigieren, weil ich gemerkt habe, es kann schon klar und direkt sein, aber wenn man klar und direkt eine Kritik äußert und nichts drumherum und nicht sagt, hey, wir sind aber weiter fein miteinander oder ich melde mich dann morgen, wir sehen uns morgen, alles gut, ciao. Also dass das eben kippen kann, genau.
Ja, also dass einfach man die Beziehung auf jeden Fall sagt, die ist stabil, aber der Inhalt, den teile ich dir mit und das ist eine andere Ebene, das ist eine Sachebene.
Ne? Genau, und die Sachebene, die darf gerne sehr klar sein, ja.
Ja, okay. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ich habe noch drei Fragen an dich, persönliche Fragen. Eins hat auch was mit dem Thema ADHS zu tun, und zwar, was dachtest du denn lange über ADHS, was sich irgendwie als falsch entpuppt hat, was aber vielleicht auch eine Annahme von dir war, wo du dachtest, huch, hatte ich lange gedacht, ist aber gar nicht so.
Dass man in der Schule, dass man auffällige Grundschulzeugnisse braucht für eine ADHS-Diagnose. Und ja, in klassischen Diagnostikprozessen ist es auch weiter so, aber es ist natürlich, ich meine, es ist natürlich eine große Überlappung zum Thema Intelligenz. Wenn man nicht so intelligent ist, dann ist Schule sicherlich überhaupt nicht spannend. Dann ist das Eichhörnchen spannender oder das Fußballspielen oder das Knibbeln. Aber wenn man jetzt einen hohen IQ hat und irgendwas pädagogisch gut aufbereitet ist, dann ist das, bringt das viel Dopamin, dann ist das spannend. Ne? Mhm. Dann ist das für das Gehirn ja gutes Futter. Und dann klappt das ja auch mit der Konzentration. Und das Zweite, was ich lange geglaubt habe, war, dass es eben wirklich auch um ein Defizit an Konzentration geht, weil das eben so heißt, ne? Und dass, wenn jemand sich wirklich richtig gut konzentrieren kann, dass das ein Zeichen ist dafür, dass er oder sie keine ADHS haben kann. Aber das ist eben nicht der Fall, ja.
Ja, ja, stimmt. Es steckt ja im Namen. Es fällt mir auch gerade erst jetzt auf, dass das eigentlich total irreführend ist. Ja, na, sehr gut aufgeräumt. Vielen Dank. Ja. Meine zweite Frage, weil du selber auch Podcasterin bist, was ist denn dein Lieblingspodcast? Was hörst du gerne?
Ich höre unterschiedliche Podcasts. Ich höre manchmal Business-Podcasts. Ich höre manchmal aber auch so richtig tiefgehende, sowas wie Alles Gesagt, ne? Der Zeit-Podcast oder so. Manchmal auch wie heißt der nochmal, Deutschlandfunk, der Tag, also wo so ein Tag zusammengefasst wird, immer mit einer tagesaktuellen Sache und einer so etwas weltweiteren Sache. Finde ich ganz, ganz hilfreich. Also von tagesaktuell bis richtig tief einsteigend. Und ein Podcast, der mich mega bewegt hat, ich komme gerade nicht auf den Namen, den würde ich dir nachliefern, aber da ging es um, ich glaube, der hieß so Gedanken einer Sterbenden oder so. Da hat eine Radiomoderatorin und ja, dann eben, also die mehrfache Krebsdiagnosen hatte, ihre letzten Monate aufgenommen und hat über die Fucketlist gesprochen und nicht über die, also nicht die Liste der Bucketlist, sondern die Dinge, die sie, wo sie merkt, die würde ich gerne ablegen. Ich würde gerne anders über Körper nachdenken. Ich würde gerne anders über Liebe nachdenken. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie noch lebt, aber das war, glaube ich, der Podcast, der mich am meisten bewegt hat.
Oh, ich habe richtig Gänsehaut gerade, ja. Das reicht das gerne nochmal nach. Das verlinke ich dann auch gerne nochmal in den Shownotes. Kenne ich noch nicht, aber höre ich auch gerne mal rein. Ja.
Sind auch gar nicht so viele Folgen, weil ich sie dann irgendwann gesagt hat, sie schafft es nicht mehr.
Ja, sehr bewegend. Meine dritte und letzte Frage. Über welches Geschenk freust du dich denn immer?
Unternehmungen. Ich liebe was machen, was ich noch nicht gemacht habe.
Deine Love Language, ja.
Ja, voll. Also wenn irgendwer sagt, ich hast du am Samstag Zeit, ich überrasche dich, ich sag dir nicht, wo es hingeht, dann finde ich das ganz toll.
Oh, cool, ja. Oh, schön. Ja, dann hoffe ich, dass du mit der ein oder anderen schönen Unternehmung diese Woche noch überrascht wirst. Vielen, vielen Dank, Katrin, dass du zu Gast warst. Es war ein ganz tolles Interview mit dir. Danke für deine Expertise.
Danke für die Einladung und für all deine Mühe und was du alles an Zeit und Wissen in deinen Content steckst. Das finde ich ganz großartig.
Dankeschön, Katrin. Das war eine wundervolle Folge mit Katrin und ich hätte mich noch ewig weiter mit ihr unterhalten können, weil sie so eine tolle Expertin für das Thema ist. Wir haben jetzt ganz viele verschiedene Ressourcen angesprochen und die werde ich auch nochmal verlinken. Dazu gehören unter anderem die Podcast-Folge über ADHS von Deep Shit Talks, die Katrin ja selber hostet, zusammen mit ihrer Kollegin Tina, und auch den Post von Tina, den ich angesprochen hatte in der Folge. Außerdem hatte Katrin ja einen Podcast selber erwähnt, Sick of It, Statements einer Sterbenden heißt der, den verlinke ich auch. Und sie hat mir im Nachgang noch weitere Ressourcen genannt, die für Menschen mit ADHS einfach super hilfreich sein können. Dazu gehört unter anderem das Buch Mit ADHS erfolgreich im Beruf von Heiner Lachenmeier, verlinke ich euch, und ein Blog von Martin Winkler, verlinke ich euch ebenfalls. Außerdem gibt es noch eine Website, Zentrales ADHS-Netz, die ist für Betroffene, aber auch für BehandlerInnen eine super gute Ressource. Und natürlich alle Links zu Katrins Website und Katrins LinkedIn kommen auch in die Shownotes. Was mich ganz besonders freut, die Katrin ist auch Gastautorin in meinem Buch Mental Health Matters, das am 8. Oktober erscheint. Dort hat sie nämlich auch über Neurodiversität in Unternehmen gesprochen. Wer also dort nochmal über Katrin lesen möchte und ein paar Gedanken von ihr lesen möchte, der kann gerne mein Buch vorbestellen. Das packe ich euch auch in die Shownotes. Und abseits davon könnt ihr immer auch gerne auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbeischauen. Da erfahrt ihr mehr über mich und meine Arbeit. Dieses Thema war ein Community-Wunsch. Wenn du also selber auch Themenwünsche oder Feedback hast, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast@evaelisaschneider.com. Ich nehme das wirklich immer gerne auf und gehe darauf ein, wenn ich in der Themenplanung bin. Also immer gerne her damit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.